Wir haben heute einen Edeltechniker zu Gast und sein letztes Rennen war mein erstes Rennen und zwar vor knapp ein, zwei Jahren, 2007 in der Linzer Heide. Und glaubt's mir eins, das war eine Party, die was eröffnet hat, was sehr, sehr lustig war und damals nicht im Rennanzug runtergeschwungen ist, sondern als Mozart der Mausefalle. Und ich hoffe, viele von euch wissen jetzt, wen wir zu Gast haben. Und zwar ist es der Olympiasieger von 2002, Fritz de Ket, bisschen Mozart Strobel.
Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark.
Das grüne Herz.
Servus Fritz, danke für deine Zeit.
Ja, hallo, bitte gerne. Danke für die Einladung und es ist mir eine Ehre.
Und da sind wir schon bei der ersten Frage. Fritz de Ket, warum de Ket?
Ja, ihr seid ja relativ jung, ja, und ihr kennt ja meine Karriere, weil ihr es wahrscheinlich nicht gar so verfolgt haben. Aber irgendwann im Laufe meiner dann später doch erfolgreichen Zeit hat mir der Herr Assinger Armin und der Robert Seger den Spitznamen die Katze gegeben, weil ich einen schleichenden, gebückten Vorstil gehabt habe und ich eigentlich so dahingeschlichen bin, als wäre Katz. Ich bin zwar nicht der beste Springer gewesen, aber das war so von meinem Fahrstil abgeleitet und es war dann sehr lustig, weil es war dann ein bisschen zweideutig. Es hat da einmal einen Zeichentrickfilm gegeben, Fritz de Ket, aber der war nicht ganz jugendfrei. Hat mit dem nichts zu tun. Also es geht eigentlich oder ist es rein um meinen Fahrstil gegangen.
Das hätte ich gerne was über den Film noch wissen.
Ja, das ist ein Cartoon gewesen, ein Zeichentrickfilm, ich weiß gar nicht, in was von Jahr. Naja, das brauchen wir jetzt gar nicht aufwärmen, weil sonst fangen die Leute heutzutage auch die KI an, fragen und die basteln wirklich am Film. Na, es war einfach ein Zeichentrickfilm und da ist es gegangen, unter uns gesagt, um einen gelben Kater. Und ja, war sehr lustig. Das hat mir der Kronenzeitungsjournalist Pointner Charlie hat mir das einmal erklärt, was der Fritz de Ket eigentlich war. Aber wie gesagt, also bei mir rein um den Fahrstil und um meine Haltung beim Skifahren.
Du hast gesagt, es hat ein bisschen gedauert und du hast doch irgendwann noch was gewonnen, Gott sei Dank. Wie lange hast du gekämpft, bis du dann den ersten
Weltcup gewonnen hast? Naja, ich bin ja doch von 16 Jahren im Skiweltcup gefahren und ich habe halt nicht von Anfang an Erfolge eingefahren können. Ich war zwar jung, mit 19 das erste Mal in Kitzbühel am Start, aber ich habe halt auch in der Zeit erst müssen draufkommen, wo meine Stärken sind, wo ich das Selbstvertrauen hernehmen kann und wie man an die Sache herangeht. Und es hat doch 4-5 Jahre gedauert, nach meinem ersten Start in Kitzbühel, bis ich dann mein erstes Rennen gewonnen habe. Aber wie ich dann gesehen habe, dass ich dazugehöre, dann hat der Schmidtchen Schleicher, haben sie auch ab und zu mal gesagt, also ich habe so viele Spitznamen gehabt, von Friedl angefangen, von der Ket, Schmidtchen, Schleicher, Fridolin, also ich so viele Spitznamen, wie ich gehabt habe. Ja, man gewöhnt sich an alles, aber wie gesagt, mein Fahrstil, den habe ich dann Gott sei Dank über viele Jahre noch halten können.
Aber dein Taufname ist Friedrich, haben wir jetzt im Internet gelesen. Aber das sagt
also ihr habt ja in Wirklichkeit das gleiche Leben, also die Conny hat es ja noch und die Schmiede halt, du Niki, nimmer. Gehabt wie ich, wir sind als Jugendliche mit dem Bus gefahren, wir sind mit dem Zug gefahren, wir sind unterwegs gewesen und natürlich sind da Reisepässe durch den Bus gegeben worden und ich kann mich an eine Fahrt erinnern, wo wir nach, weiß ich nicht, wo nach Südtirol oder nach Italien sind wir gefahren und dann haben wir die Reisepässe abgeben müssen, so aus Kinder eigentlich. Und dann steht in meinem Reisepass drin Friedrich Alois Strobel. Aber mein Rufname war natürlich immer Fritz. Und da hat natürlich der ganze Bus gebrüllt und wie gesagt, in meiner Taufurkunde und im Reisepass steht Friedrich Alois Strobel. Das ist auch mein amtlicher Name.
Ich habe mir schon mal gefragt, wie geht es eigentlich, dass manche Menschen auf der FIS-Seite anders heißen, als wie sie eigentlich heißen? Warum ist das so? Oder muss man es extra beantragen?
Das kann passieren. Und früher war das ja gar kein Thema beim Fliegen. Wir sind noch keine Ahnung, meine erste Reise noch zu den ersten Olympischen Spielen nach Nagano, erste Mal Business Class fliegen, war natürlich ein Highlight. Und ich kann mich erinnern, auf meine Tickets ist damals ganz einfach Mr. Fritz Strobel gestanden. Und heutzutage, wenn du wohin fliegst, nehmen sie den immer mit, weil nicht der Name auf dem Ticket steht, der was im Reisepass drinnen steht. Und es wird bei der FIS-Seite auch so sein. Also in Wirklichkeit nimmst die FIS heutzutage wahrscheinlich noch nicht so genau, aber behördlich bin ich der Friedrich.
Aber wenn wir jetzt bei der FIS schon bei den Namen sind, es gibt ja echt im Weltcup ein paar Athletinnen, oder hat es die letzten Jahre gegeben, die was eigentlich nicht anders hasen, aber da was der Spitznamen wirklich noch an so transportiert wird, wie der echte Namen.
Puh. Wisst ihr jetzt nicht direkt, was wir jetzt ansprechen, oder gib mir mal ein Beispiel, weiß ich jetzt nicht.
Ja, Tina Maase. Weißt du, wie sie heißt?
Tina Maase, Tina. Martina, Bettina, Bettina wird sie nicht heißen. Keine Ahnung, wie heißt die Tina?
Schmiedi, du warst das, oder?
Ja, Clementine.
Clementine?
Tina Weirat, das ist auch so ein Beispiel. Aber
wie heißt die Tina Weirater? Das wisst ihr auch nicht.
Conny?
Die heißt Christine oder Christina?
Ja, genau, okay, Christina. Okay. Ja, ich meine, Name hin oder her, man gewöhnt sich an alles und wie gesagt, der schlimmste Name mit einer netten Ausdrucksweise ist auch wieder hervorragend. Und wie gesagt, so alte Namen, die werden immer wieder modern. Ist aber, wie gesagt, ja. Außerdem habe ich meiner Mutter gesagt, um das Namenthema, mein Namenthema abzuschließen, wie kann man ein Kind, ein Baby, Friedrich Alois taufen? Ihr Antwort war, heute lebt sie leider nicht mehr, ihr Antwort war, ja, im Taufverzeichnis ist leider nicht der Fritz drinnen gestanden. Aber ich bin von klein auf der Fritz gewesen und Fritz war mein Rufname und mein Vater, der Vater hat halt aber gesagt, oh, das ist nicht der Fridolin, das ist nicht der Friedrich, das ist der Fritz.
In dem Fall, Fritz, bitte verhalte dich wie die Katze und schleichen und bleib immer in der Nähe vom Mikrofon, dass wir nicht so einen laut-leise-Effekt haben.
Ah, ich müsste eigentlich mehr ins Jahr, okay, mach ich.
Bist du stolz auf deinen Spitznamen?
Ich bin stolz auf meinen Spitznamen, ja, bin ich natürlich, weil es eigentlich hat er mich viele Jahre begleitet, er hat mir viel Glück gebracht und wie gesagt, wie sagt man, Katzen haben ja sehr viele Leben, also mindestens 7 sozusagen.
Um das ganze Namensthema abzurunden, zurück zu deiner Karriere, du, Schmiedi hat schon anfangs erwähnt, du bist Olympiasieger, du bist Weltmeister im Super-G, du bist 31 Mal im Stockholm gestanden im Weltcup und davon 9 Siege. Nimm uns ein bisschen mit, was waren deine persönlichen Highlights, wo du sagst, okay, auf das schaue ich zurück und da bin ich extrem stolz. Auch nicht nur vom Resultat, sondern was vielleicht auch abseits der Pisten passiert ist.
Also ich bin schon ein ehrgeiziger Mensch, ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Und ich habe mir immer Ziele gesetzt und wie gesagt, ich habe als Kind nie die Chance gesehen, irgendwo mal im Weltcup am Start zu sein, weil ich einfach als Jugendlicher schon ziemlich gekämpft habe um meine Angehörigkeit in den jeweiligen Kader. Und da hat es immer bessere gegeben. Aber wenn ich dann den Sprung geschafft habe in diese Gruppe, die was erfolgreich war. Das habe ich dann eigentlich ja bis zum Schluss immer wieder geschafft und das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich gewusst habe, wenn ich den nächsten Schritt schaffe, dann kehre ich dazu und dann bin ich besser wie die Guten. Und wie gesagt, die Anzahl, sage ich, ist jetzt nicht so relevant, weil 9 Weltcuprennen ist jetzt nicht so mächtig. Aber ich denke mal, und ich bin sehr bodenständig, ich sage immer, 9 Weltcuprennen sind immer noch besser als 3. Und für mich ganz sportlich, die Highlights waren natürlich die 2 Kitzbühel-Siege, der Olympiasieg. Und in meinem letzten Jahr die Rennen bei der Weltmeisterschaft in Aure. Das war menschlich oder wie soll ich sagen, das war für mich familiär ziemlich herausfordernd, weil man hat eine lustige Saison gehabt mit dem Mozart der Mausefall, auf das werden wir vielleicht später zum Sprechen kommen. Aber definitiv. Meine Mutter ist damals an Krebs erkrankt und es war unterwegs sportlich ein Riesenthema, weil es gut gegangen ist. Zwar nicht immer, dann war es ein Thema mit dem Mozart der Mausefalle, aber daheim war es dann wieder nicht so lustig, weil meine Mutter im Sterben gelegen ist, mit relativ jung. Aber das ist das Leben und das macht mich schon stolz, dass man als Familie zusammengehalten hat und dass die Erfolge trotzdem nicht ausgeblieben sind und dass ich dann schlussendlich aufgehört habe, wann ich wollte und ich habe den Schritt setzen können, so wie er immer das gewünscht hat.
Das habe ich gar nicht gewusst, ganz schön zart, wenn du von daheim wegfährst und eigentlich gar nicht weißt, wenn du heimkommst, ob die Mama dann noch da ist, wie hast du das irgendwie ausblenden können?
In Wirklichkeit, ich bin immer schon ein Familienmensch gewesen, also die Bettina kenne ich schon sehr, sehr lang. Vor meiner erfolgreichen Zeit, dann haben wir relativ früher schon Kinder gekriegt, den Simon und den Mario, auch während meiner Zeit. Und da lebt man ja eigentlich fast 2 Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Man ist daheim der Familienmensch. Und wenn man dann auswärts ist oder wenn man dann zu den Rennen fährt, dann musst du mehr oder weniger abschalten und dann musst du dich auf die Sache konzentrieren, die was halt gerade ansteht. Und wenn ich jetzt Kitzbühel als Beispiel hernehme, nachher ist es nicht nur ein Highlight, sondern es ist schon eine riesen Überwindung und eine riesen Herausforderung. Und da hat man eigentlich nicht viel Zeit zum Nachdenken, was daheim los ist. Da muss man einfach ein Vertrauen haben in die Leute, was daheim die Arbeit machen, die was auf die Kinder schauen, so wie die Bettina. Und das Gleiche ist halt auch, wenn es daheim nicht so läuft. Es gibt nur eine Entscheidung. Will ich? Oder will ich nicht? Und wenn ich mich entscheide fürs Skifahren und fürs Rennfahren, dann muss ich alles 100% da reinlegen und da muss man halt einfach alles beiseite stellen. Manchmal geht's besser, manchmal nicht so gut.
Aber in Kitzbühel, hast du vorher schon gesagt, hast du mega Erinnerungen und du bist noch immer der Rekordhalter von der je schnellsten, gemessensten Zeit. Was war das für ein Lauf, beziehungsweise was denkst du da noch?
Also, es ist jetzt schon sehr, sehr lang aus, gell? Aber ich kann das Gefühl, was ich damals gehabt habe, im Starthaus oder in der Woche, bei den Trainings oder im Zielraum, das kann ich auf Knopfdruck, das kann man abrufen, weil es einfach dermaßen überwältigend war und dermaßen gut gelaufen ist. Es hat alles gepasst und Rekord hin oder her. Natürlich ist es ein Rekord, auf den man stolz ist. Aber ich sage halt so, ich habe in meiner Karriere oder in meinem Leben sehr, sehr viel Glück gehabt. Und da war ich halt der Glückliche, der was die schnellste Streif aller Zeiten, oder bis heute, sage ich, ich würde nicht behaupten, aller Zeiten, möglicherweise aller Zeiten gewonnen habe. Und natürlich war ich in dem Jahr der Beste. Und wie gesagt, wenn ich bei meinen Kitzbühel-Trophäen vorbeigehe, bin ich schon sehr, sehr stolz auf dieses Tragseilstück, das, was ich aus Preis damals oder aus Erinnerung gekriegt habe von der alten Hahnenkampagne. Weil Kitzbühel-Gamsen gibt's jedes Jahr Minimum, also wenn alle Rennen stattfinden, gibt's 9 Gamsen in alle Farben, aber es gibt halt nur ein Tragseilstück, das hat nicht viel materiellen Wert, aber es hat für mich schon sehr, sehr einen großen Stellenwert. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr viel mit Glück verbunden.
Ah, das ist cool, dass du da ein Stickel gegeben haben.
Ja, wie gesagt, also meine sportliche Karriere, meine Trainer, die damaligen Trainer haben zwar immer behauptet, ich bin zu wenig ehrgeizig, ich trainiere zu viel, aber ich glaube, ich habe für mich schon relativ viel ausgeholt, weil ich halt einfach gute Rennen gewonnen habe. Ich bin im Team gut zurechtgekommen. Ich habe mich wohl gefühlt und was für mich das Wichtigste war, ich habe immer eine Gaudi gehabt und ich glaube auch zu wissen, dass der Großteil der Menschen mit mir auch eine Gaudi gehabt haben, die, wo ich so begegnet bin.
Ich sage immer, man muss nicht viel gewinnen, man muss das Richtige gewinnen. Und ich würde mal sagen, du hast das Richtige gewonnen, weil die meisten werden gefragt, Olympiasieg oder Kitzbühel. Und du kannst sagen, habe ich beides.
Ja, das stimmt. Es ist an und für sich sehr cool, weil sich, und das, bei der Conny wird das erst eintreten, aber bei dir, Schmidi, wenn man als Olympiasieger alle, ist halt, den Titel hat man sein Leben lang und international gesehen, auch wenn man mit Skisport nicht viel zum tun hat, dann sage ich, hat der Olympiasieg schon den größten Stellenwert, weil es halt einfach, ihr wisst es, wenn man in Amerika darauf angesprochen wird, ob man Olympiateilnehmer, ob man Olympian ist oder ob man schon irgendwo dabei war, international gesehen ist der Olympiasieg für mich sicher der größte Titel. Aber alle Jahre kehrt Kitzbühel wieder und wenn die Einladung eintrudelt, ob man nach Kitzbühel kommen kann und die Firmen anfragen, ob man mit denen nicht ein paar Geschichten machen möchte oder einen Vortrag oder Starthausbesichtigung. Also nachher ist das schon sehr, sehr cool und so wie du sagst, man muss vielleicht nicht alle Rennen gewinnen, aber bei den wichtigsten war gut, wenn man ab und zu die Nasen vorn hat.
Du hast es gerade angesprochen und was mich jetzt voll interessieren hat, heutzutage ist in aller Munde Social Media, die ganzen Medienpräsenz und alles. Ist das jetzt wirklich so ein großer Unterschied, wie das zu euch früher war? Du sagst, okay, du machst auch viel mit Medien, du machst beim Kids-Wochenende auch viel mit Sponsoren. Wie war das früher? Habt ihr da viel Verpflichtungen gehabt oder war das eher so, okay, jetzt unter Anführungszeichen nur Skifahren? Aber der Rest ist vielleicht noch auf der Karriere oder ist nicht so präsent?
Also, das Thema Social Media ist, glaube ich, ein riesiges, was man auf der einen Seite wahrscheinlich nicht vernachlässigen darf, wenn man jetzt aktiver Sportler ist oder unterwegs ist. Aber wenn ich jetzt an unser Zeitvergleich, dann kann man das, ja, das ist wie Tag und Nacht. Und das gebe ich immer ein gutes Beispiel. Ich meine, wir sind jetzt nicht hinterm Mond gewesen, gell? Von 1991 bis 2007 war meine Karriere, gell? Und da hat es vorher schon Ältere gegeben und die waren auch sehr erfolgreich. Ich nehme jetzt einmal den Leonhard Stock oder den Helmut Höflehner oder den Peter Wirnsberger, dass wir einen Steirer auch hernehmen. Also die waren großartig. Franz Klammer, mein Kärntner Landsmann. Die haben alle zu seiner Zeit eine gewaltige Leistung gebracht. Und wie gesagt, der Franz ist ja heute noch in aller Munde. Der ist ja sowieso eine Ausnahme. Aber zu meiner Zeit war halt dann, und jetzt, deswegen hole ich jetzt ein bisschen aus, war halt ein gewisser Patrick Ortlieb, der was am Anfang noch gewesen ist. Der war immer sehr, sehr ehrgeizig. Der war vielleicht nicht, ich möchte nicht zu nahe treten, nicht der beste Techniker, aber er hat für mich vorbildhaft agiert, weil er war akribisch, er war nicht am besten benannt, aber er hat viel trainiert und er ist Weltmeister, Olympiasieger und Kitzbühelsieger. Und das hat mich schon begeistert. Aber den Vorteil, was wir natürlich in unserer Karriere gehabt haben, wir haben uns zu 100% auf den Sport konzentrieren können. Wir haben nicht versuchen brauchen, uns irgendwo in Szene zu setzen oder wir haben nicht versuchen brauchen, irgendeine Stories zu kreieren oder unser Leben öffentlich zu machen. Wir sind im Sommer weggeflogen nach Südamerika und haben daheim gesagt, so, in 4 Tagen werden wir im Hotel sein und im Hotel das Telefon funktioniert, nachher melden wir uns. Und wenn nicht, dann dauert es halt eine Woche, bis wir mal irgendwo ein Telefonapparat erwischt haben. Und das war eine top Zeit, weil du steigst in Salzburg im Flieger ein und du bist halt einmal weg. Und du hast nicht nachdenken brauchen. Und wenn ich das mit der heutigen Zeit vergleiche, jeder hat das Handy bei der Hand, jeder muss sich so präsentieren, wie es für ihn gut ist. Aber natürlich war gut, die sportliche Leistung zu bringen. Ich sage, es ist Fluch und Segen. Und wie gesagt, also ich bin froh, dass ich zu meiner Zeit aktiv war. Und es war eine tolle Zeit, es war eine großartige Zeit. Und ja, es ist heute natürlich genauso großartig, wenn man die Erfolge einfährt und die Möglichkeit hat, sich einfach zu präsentieren über Social Media.
Fluch und Segen zugleich. Nützt du jetzt Social Media?
Also sehr spärlich. Also ich muss ja sagen, ich bin nicht auf Insta und ich besuche doch trotz meines fortgeschrittenen Alters immer wieder Schulen oder Skikurse oder junge Menschen treffe ich auch auf Skipisten. Natürlich kommt dann das Thema Social Media und Facebook. Okay, aber Facebook-Profil, aber das ist halt leider nicht aktuell. Und vielleicht ändert sich's in Zukunft. Und Insta habe ich nicht. Vielleicht ändert sich das auch in Zukunft, aber momentan nicht. Zum Berichten hätte ich sehr viel, weil ich glaube, ich habe 78.000 Fotos auf meinem Handy und das ich dokumentiere alles für mich am Handy mit sehr vielen Fotos, aber ich das sehr spärlich verbreiten in die weite Welt.
Dann werden wir die jetzt verbreiten mit einem Podcast, weil du hast ja nicht einmal gewusst, was das ist genau.
Ich habe mir noch keine Podcasts angehört, aber ich habe schon bei mehreren Podcasts mitmachen dürfen. Also, und ich glaube, unser Podcast jetzt wird sicher der erste sein, den was ich mir anhören werde. Obwohl man sich ja selber normal nicht so gern reden hört. Also ich weiß nicht, ihr seid es schon gewöhnt, aber wenn man seine eigene Stimme im Radio oder im Fernsehen oder im Internet hört, dann ist das immer ein bisschen strange. Und mein Kärntner Dialekt, der was ab und zu ein bisschen, wie sagt man, einschläfernd wirkt, an den muss man sich halt auch erst gewöhnen.
Das freut uns, dass du unseren Podcast natürlich anhören möchtest, aber also die Schmiede und ihr wahrscheinlich auch alle, sind zwar auf Instagram und Social Media aktiv, aber wir können nicht von uns behaupten, dass wir schon in der Hitparade auf Platz 2 waren.
Also ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wenn ich jetzt dann über meine Stimme oder über sich selber, wenn man sich selber hört, ist es doch ein bisschen ungewöhnlich, aber natürlich habe ich schon ein bisschen Erfahrung, was, wie soll man sagen, die eigene Stimme anbelangt. Und da gibt es sehr witzige Geschichte, weil ich habe dann aufgehört, Schmiedi, wie du angefangen hast, habe ich aufgehört, gell? Und danach, oder in dieser Saison, bin ich ja mit meinen Teamkollegen, also mit der Downhill-Gang in die Charts gewesen und dann bin ich halt auch die Jahre danach immer wieder auf den Skipisten angesprochen worden, weil es halt doch ein bisschen ein Après-Ski-Hit war. Und dann ist mir mehrmals passiert, da habe ich gesagt, na, jetzt habe ich deine Stimme gehört und ich habe mir gedacht, das kann nur der Fritz sein. Also viele haben mich da, und viele Junge haben damals geglaubt, ich bin ein Musiker und kein Skifahrer, weil die haben halt auch nicht alles gewusst. Und nein, es war eine schöne Zeit, eine lustige Zeit und ein schöner Gag. Und ich bin stolz. Ich darf nicht weiterreden. Nein, warte, jetzt warte noch. Der Superhirn im Hirn. Bin ich kein Karajan, man nennt mich Albert Einstein vom Hahn.
Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, ein Lied zu machen? Das würde mich interessieren. Ja. Weil sitzt man da einfach zusammen und sagt, jetzt schreiben wir ein Lied, oder was tut man da?
Nein, das ist ja, wie gesagt, das ist ja doch schon viele, viele Jahre her. Aber wir reden heute noch und mein ehemaliger Fanclub und immer wieder taucht es ab und zu auf, aber natürlich nicht in der Hitparade mehr, aber in dieser Saison waren wir 9 Wochen auf Platz 2 in der Hitparade. Und wir haben eine goldene und eine platinerne Schallplatte gekriegt. Und die hängt natürlich nicht neben meinen Pokalen und neben meiner Olympiamedaille, sondern die hängt am Eingang zum WC. Weil das WC besucht man jeden Tag mindestens einmal. Und das ist natürlich immer wieder ein Highlight, wenn man bei den zwei Schallplatten vorbeigeht. Und ja, wie kommt man auf diese Idee? Also ich eigentlich gar nicht und ich sowieso der Letzte, aber in diesem Jahr haben wir einen kreativen Werbemanager gehabt vom Teamsponsor vom ÖSV und da hat es vier oder fünf Spots gegeben und ein Spot hat eben diesen Titel getragen, ich bin der Mozart der Mausefalle. Und nachdem ich da zu dem Zeitpunkt damals schon 2 Siege gehabt habe, haben sie eigentlich gemeint, ich aus Kärntner und der Werner Franz, der war ja auch eigentlich der zweite Hauptsänger, wir können das sicher singen und wir brauchen auch nicht gut singen, weil es ist ja eher Gag. Und der Werbespot ist dann sehr gut angekommen, ich war der Sänger, die anderen waren meine Zuhörer, Klaus Gröll, Werner Franz und der Budi, glaube ich, Andreas Buder. Und dieser Werbespot ist dann gut angekommen und dann hat der Produzent oder die Agentur gesagt, wow, Fritz, huch da das an, ich hab den ganzen Text und das Lied könnte man mal aufnehmen. Ja, das war so die Idee. Der Werbespot ist im November gelaufen, glaube ich, wie die Saison losgegangen ist. Und die Entscheidung ist im Dezember gefallen, machen wir es oder machen wir es nicht. Und am 3. Jänner sind wir im Studio gewesen, im Hotelzimmer auf der Durach bei einem Trainingscamp und haben dort gesungen. Es war großartig.
Und wie großartig dieser Song und das Erlebnis war, das hört sich in der nächsten Folge von Was dahinter steckt. Tschüss.
Pussy.
Baba.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.